Haus am Dom, der Podcast.
Als mein Mann und ich das Buch über den Krieg der Worte, nämlich das vermiente Gelände, schrieben, hatte noch nicht einmal der Krieg in der Ukraine begonnen. Da konnte man sich noch gut Gedanken machen über die zunehmende Polarisierung in unserer Gesellschaft, über die wachsenden Aversionen und Aggressionen gegen Feministinnen und Feminismus, gegen Minderheiten, die auf Teilhabe pochen, und gegen woke SprachwärterInnen, die als übersensibel und übergriffig, bis übergriffig empfunden wurden. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Die Themen Sprache und Krieg hängen nämlich enger zusammen, als Sie vielleicht denken. Deshalb will ich zu Anfang tatsächlich auf die beiden Kriege eingehen, die uns derzeit in Atem halten, und herausarbeiten, was sie mit dem Thema Sprache zu tun haben. Sowohl in der Ukraine wie in Israel handelt es sich nicht nur um den barbarischen und gezielten Überfall bewaffneter Männer, vor allem auf ZivilistInnen, sondern auch um den zweier diktatorischer Regime auf ihren demokratischen Nachbarn. Michelle Friedmann sagte gerade sinngemäß in Hart aber fair, es gehe der Hamas nicht nur um die Vernichtung Israels, Juden seien nur die Ersten, die es trifft. Es gehe darüber hinaus um den Kampf gegen die freie Welt, gegen die Demokratie, gegen den Westen. Und wir müssten uns entscheiden, ob wir in einer liberalen, freien Gesellschaft leben wollen oder in einer unfreien, von einer Religion oder Ideologie bestimmten Autokratie. Und Nathan Snyder schrieb in der SZ, in der Süddeutschen Zeitung, wenn tanzende Israelis getötet, verschleppt und erniedrigt werden, dann werden tanzende Menschen überall angegriffen. In diesen finsteren Zeiten wird das jüdische Problem zum Problem aller. Die Worte Friedmanns und Snyders zum Massaker der Hamas in Israel vom 7. Oktober lassen sich genauso auf Russland und die Ukraine beziehen. Es geht Russland auch, aber nicht nur um die Vernichtung der Ukraine, sondern auch um den Kampf gegen die westliche Freiheit. Erkennbar daran, dass sich überall da, wo Autokraten um ihre Macht fürchten, die Gewalt zuallererst gegen bestimmte Gruppen im eigenen Land richtet, gegen Homosexuelle und Transmenschen, gegen Jüdinnen und Juden, gegen Frauen. Frauen, die tanzen, wie in Israel, Frauen, die ihr Kopftuch ablegen, wie in Iran, oder auch nur wie in Belarus in weißen Kleidern auf die Straße gehen und nach Demokratie rufen. Sie alle leben beständig in der Furcht, misshandelt und verschleppt, weggesperrt oder getötet zu werden, wenn es nicht schon geschehen ist. Warum? Weil all diese Gruppen selbstbestimmt und frei leben wollen und damit die absolute Männerherrschaft in ihrem Land in Frage stellen. Weshalb man die Bezeichnung Autokraten übrigens auch nicht zu gendern braucht, weil es sind immer Männer. Männer, die ihre Macht nicht teilen wollen. Daher sind auch die Wörter Feminismus und feministisch in Russland Schimpfwörter. Und ich vermute, dass es in der Türkei und in anderen erzkonservativen Patriarchaten nicht anders ist. Selbst bei uns kann es passieren, dass mich ein älterer Herr entsetzt anguckt, wenn ich mich in einem Gespräch als Feministin oute. Und da sind wir bei der Sprache. Frauen, die sich öffentlich zu Wort melden und ihre Rechte einfordern, sind offenbar gefährlich, selbst wenn sie das ganz friedlich tun. Desgleichen homosexuelle Menschen und andere marginalisierte Gruppen. Sie alle stehen für eine neue Zeit, in der sie sich nicht mehr verstecken wollen und müssen. Das aber ängstigt Autokraten, die um ihre Herrschaft und ihre Privilegien bangen. Und sie unternehmen alles, um die aufkeimende Emanzipation zu unterdrücken. Gewaltsam natürlich, denn Gewalt ist die einzige Sprache, die sie sprechen. Ein Satz von Putin, der den Zusammenhang von Misogynie, also Frauenhass, und Kriegsgewalt auf den zynischen Punkt bringt, ist die Drohung, die er am 11. Februar 2022, also kurz vor Einmarsch in die Ukraine, ausgestoßen hat. Vielleicht erinnern Sie sich an den Satz, ob es dir gefällt oder nicht, meine Schöne, du musst es erdulden. Eine öffentlich geteilte Vergewaltigungsfantasie und die deutliche Botschaft, dass Putin sich anschickte, das Nachbarland zu überfallen. Dann wurden Ukrainerinnen tatsächlich vergewaltigt und getötet. Die Terroristen der Hamas sind jetzt noch einen Schritt weiter gegangen. Sie filmten und veröffentlichten ihre Vergewaltigungen in den sozialen Medien, gleich selbst, und teilten so der Welt per Bildsprache mit: Seht her, wir haben die Macht über Frauen. Wir entscheiden, ob sie leben oder sterben und wie sie sterben. Die Botschaft, das ist es, was wir von selbstbestimmten Frauen halten und von Jüdinnen zumal. Davon handelt dieser Vortrag, von der Sprache und den Wörtern, also dem, womit jede Verständigung, aber auch jeder Krieg beginnt. Denn jedem Krieg gehen Worte voraus, Sätze, Aufsätze, Reden, vor allem Lügen, Hassworte, Hetzreden. Wie Putin den Überfall der Ukraine 2 Jahrzehnte lang sprachlich vorbereitet hat, lässt sich in vielen seiner Texte nachlesen. Der Putin, der 2001 im Deutschen Bundestag gesprochen hat, klang fundamental anders als der Putin, den wir heute kennen. Damals berief er sich noch auf die deutsche Kultur von Goethe, Schiller und Kant, die, wie er sagte, Russland so viel bedeute. Und er sprach von seinem Ziel, als Präsident den Russen vor allem Freiheit und demokratische Rechte zu verschaffen und die Polarisierung Europas nach dem Ende des Krieges, des Kalten Krieges, zu überwinden. Für diese Rede erhielt der russische Präsident 2001 von unseren Abgeordneten stehende Ovationen. Und es kam offenbar kaum jemanden in den Sinn, dass er zu dieser Zeit schon Grosny, die Hauptstadt Tschetscheniens, in Schutt und Asche hatte liegen lassen. Bei Mona Lisa, was Sie gerade erwähnten, dem ehemaligen Frauenmagazin im ZDF, hatten wir über die Vergewaltigungen und Gräueltaten der russischen Soldateska berichtet. Dennoch war auch ich damals, nach dem Auftritt im Bundestag, verhalten optimistisch. Dann aber konnte man sehen, wie es weiterging. Das Regime wandelte sich unter Putins Präsidentschaft nach und nach von autoritär zu despotisch. Die Pressefreiheit wurde erst beschnitten, dann abgeschafft. Kritische Journalistinnen wie Anna Politkovskaya, die über den Tschetschenienkrieg veröffentlichte, und Oppositionspolitiker wie Boris Nemtsov und viele andere mehr wurden umgebracht. Schon 2007 hielt Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine Rede, die alle westlichen ZuhörerInnen hätte alarmieren müssen. Alles, was er zuvor über Gemeinsamkeiten im Europäischen Haus, über Freiheit und Demokratie gesagt hatte, galt nicht mehr. Seine Rede war konfrontativ und voller Aggressionen. Entsprechend wurde auch seine Außenpolitik immer revanchistischer und imperialistischer und gipfelte schließlich im Überfall der Ukraine. Nachdem Putin in den Jahren zuvor mit dem Einmarsch in den Donbass und der Annexion der Krim getestet hatte, wie weit er gehen konnte, ohne allzu schlimme Sanktionen fürchten zu müssen. Diese Entwicklung bildete sich exakt in Putins Sprache ab, die im Lauf der Jahre immer unversöhnlicher und hasserfüllter wurde. Nach innen begründete sie seinen Kulturkampf gegen alles, was als feministisch, homosexuell und im weitesten Sinne als westlich dekadent deklariert wurde. Nach außen die realen Militäreinsätze in Tschetschenien, Georgien, Syrien und der Ukraine. Ganz zu schweigen von den Cyberkriegen, mit denen Putin überall in der Welt demokratische Systeme angreift und unterminiert. Mit der Hamas verhält es sich ähnlich. Nur dass sich die islamistische Terrororganisation schon seit ihrer Gründung 1988 über den bewaffneten Dschihad definiert, dessen Ziel es ist, Israel von der Landkarte zu löschen. Antisemitismus gehört, wie bei allen Islamisten, zur DNA der Hamas und wird den Kindern bereits in der Schule eingeimpft. Seit über 2 Jahrzehnten unterdrückt die Hamas die eigene Bevölkerung in Gaza und setzt sie permanenter, übelster antisemitischer Propaganda aus. Der Hass auf die Juden wird so zum Kern palästinensischer Identität. Und nicht nur dort. Auch Islamexperte Bassam Tibi und Grünchef Omid Nuripur erzählen, wie sehr ihre Kindheit in Syrien und Iran von Judenhass geprägt war. In vielen muslimischen Ländern ist das so und wandert mit nicht allen, aber mit vielen MigrantInnen nach Europa, wo es schon den Antisemitismus von rechts gibt, auch das eine stetig wachsende Größe. Lauter aber sind im Moment die anderen, die Antisemiten unter den Eingewanderten. Manche von ihnen haben das Massaker der Hamas an mehr als 1400 Israelis sogar gefeiert. Und so kommt es, dass man in Deutschland jetzt wieder Sätze hört, in denen Juden der Tod gewünscht wird. Und 85 Jahre nach der Reichspogromnacht Davidsterne an Haustüren geschmiert werden, hinter denen Jüdinnen und Juden leben. Womit auch dieser Krieg bei uns angekommen wäre und auch von uns eine Haltung erfordert. Die Entscheidung, sich klar auf die Seite der Opfer vom 7. Oktober zu schlagen. Nur, dass die Ansichten bei manchen Leuten offenbar schon darüber auseinandergehen, wer Täter und wer Opfer ist. Und wir machen die nicht ganz neue Erfahrung, dass auch manche Linke antisemitisch sind. Internationale AktivistInnen von Fridays for Future, Queer-Feministinnen wie Judith Butler, aber auch viele Angehörige des westlichen Kulturbetriebs, die nach einer verqueren postkolonialen Theorie Israel die Schuld geben und ihm das Recht absprechen, sich zu verteidigen. Ihre Empathielosigkeit und Kälte gegenüber den israelischen Opfern, die Gleichgültigkeit angesichts der beispiellosen Grausamkeit der Hamas sind schockierend. In einer Demokratie kann und muss jedoch ausgehalten werden, dass gegensätzliche Meinungen aufeinanderprallen. Das gehört zur Demokratie. Entscheidend ist dabei jedoch, mit welcher Sprache das passiert, die Art und Weise der Auseinandersetzung. Und auch wenn es nicht um Krieg oder Frieden, sondern nur um den Streit über den richtigen Umgang miteinander, die richtigen Worte in unserem Alltag geht, sollten wir das nicht vergessen, denn mit der Sprache nimmt alles seinen Ausgang. Und damit jetzt zu meinem eigentlichen Thema, der Polarisierung unserer Gesellschaft um oder durch gendergerechte Sprache und Identitätssuche. Jeden Konflikt kann man ja durch richtige Worte entschärfen und durch falsche Worte verschärfen. Das wissen wir von Ehekonflikten oder Verwandtschafts- und Nachbarschaftsstreitigkeiten, aber darum geht es hier natürlich jetzt nicht. Ich spreche vielmehr von gesellschaftlichen und kulturellen Konflikten. Konflikten, die mit Religion, Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, Ethnie, sexueller Orientierung zu tun haben, also mit Identitätsmerkmalen. Deshalb subsumiert man die damit verbundenen Konflikte unter dem Wort Identitätspolitik. Und diese Konflikte, die mit Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung zu tun haben, machen vielen Menschen Angst, weshalb sie oft aggressiv oder ablehnend auf die Themen der Identitätspolitik und die damit verbundenen sprachlichen Veränderungen reagieren. All diese Konflikte haben mit Sprache zu tun. Sprache besteht aus Wörtern, Wörter bestehen aus Zeichen. Und mit dieser kleinsten Einheit, dem Zeichen, fange ich jetzt an und erzähle Ihnen, wie es war, als ich in den Heute-Nachrichten des ZDF plötzlich so ein Zeichen eingeführt habe. Zuerst hagelte es Beschwerden am Telefon, dann kamen böse Mails, danach beleidigte Briefe mit der Post und es hörte nicht auf. Enttäuschung, Wut, Frust schlugen mir entgegen, manchmal sogar Hass. Von alten und sehr alten Doktoren und Professoren wurde ich streng belehrt, nicht selten heruntergeputzt wie ein Schulmädchen und ultimativ aufgefordert, endlich aufzuhören mit dem Terror. Zuletzt erhielt ich auch noch Päckchen. Nein, es war nichts Ekliges oder Gefährliches drin, nur Bücher. Bücher, die ich allein oder zusammen mit meinem Mann geschrieben hatte. Die aber mussten sich in den Regalen ihrer BesitzerInnen über Nacht in etwas Gefährliches verwandelt haben. Darum mussten sie raus, zurück an mich. Was war passiert? Eigentlich fast nichts. Wenn ich in den Nachrichten von bestimmten Gruppen sprach, sagte ich nicht mehr wie ganz früher Lehrer, Schüler, Leser. Auch nicht wie früher und gelegentlich noch heute Lehrer und Lehrerinnen, Leser und Leserinnen, sondern jetzt LehrerInnen, LeserInnen. Ich genderte also. Das ist ein Wort, das viele bis vor kurzem noch nicht mal in ihrem passiven Wortschatz hatten. Inzwischen aber routiniert von Gender-Gaga, Sprachpolizei und Gedankenkontrolle sprechen. Und ich war die Gender-Terroristin. Wegen des Terrorsternchens im Geschriebenen und wegen der Terror-Zehntelsekunde im gesprochenen Wort. So lange oder so kurz dauert schätzungsweise die kaum wahrnehmbare Sprechpause zwischen Lehrer und Innen. Die gleiche Pause machen wir übrigens schon immer in vielen deutschen Wörtern, wie etwa Theater oder beobachten. Und wenn wir beim Wort beinhalten diese Pause nicht machen würden, sprechen wir von Beinhalten. Diese Pause ist also im Grunde nichts Neues. Trotzdem muss ich mich unentwegt fragen lassen, ob ich Wörter wie BürgerInnen, MeisterInnen oder PapierkörbIn wirklich toll finde. Oder ob Mannheim jetzt in Mann-Frauheim umbenannt werden müsse. Nein, fordere ich nicht, fordert auch sonst niemand. Und ich erkenne sie als das, was sie sind, nämlich Paradebeispielwörter, die extra zu dem Zweck erfunden wurden, das geschlechtergerechte Sprechen lächerlich zu machen. Das Problem vieler Gender-GegnerInnen ist, dass sie sich lieber absurde Beispiele ausdenken, als sich ernsthaft der Frage zu stellen, ob sie sich tatsächlich noch auf der Höhe der Zeit befinden, wenn sie Lehrkräfte einfach weiter Lehrer nennen, auch wenn 75% von ihnen Frauen und einige wahrscheinlich auch Transpersonen sind. Und sie weichen der Frage aus, warum man denen, die um ein bisschen Anstand, Höflichkeit und Respekt bitten, dieses bisschen Höflichkeit verweigern soll. Die als Terror empfundene Zehntel- oder eher Hundertstelsekunde zwischen Lehrer und Innen ist weniger als ein Hauch, eigentlich ein Nichts. Und wer das Wort Bäckerinnung unfallfrei auszusprechen vermag, dem sollte das auch bei dem Wort Bäckerinnen gelingen. Dieses fast Nichts hatte ich meinem Publikum in den Heute-Nachrichten des ZDF nur selten mehr als zweimal ungefähr pro Sendung zugemutet. Aber es verursachte geradezu körperliche Qualen, wie mir ein befreundeter Professor schrieb. Und bei anderen den Drang, mir zornige Mails zu senden oder eben per Wutpost meine Bücher zurückzuschicken. Weil ich das Lesen, die Verständlichkeit und das Erlernen der deutschen Sprache erschwere. Weil ich eigenmächtig und willkürlich das Kulturgut deutsche Sprache verhunze. Weil ich mich durch mein Gendern als moralisch besser darstellen und alle anderen erziehen will. Weil ich meinen wehrlosen ZuschauerInnen mit meinem Sprachterrorismus meine Meinung aufzwinge und damit meinen Job als Nachrichtenmoderatorin missbrauche. Weil ich als öffentlich-rechtliche Person meinem Publikum das Gendern zwangsweise verabreiche. Das tägliche Beleidigungs- und Protestbriefpaket so kurz vorm Ende meiner aktiven Zeit im ZDF hat mich zermürbt. Es hat Kraft und Zeit gekostet, die vielen Mails zu beantworten. Nicht alle hatten ja in so unflätigem Ton geschrieben, dass sich eine Antwort erübrigte. Viele waren zwar polemisch, aber doch zumindest höflich und oder mit ernsthaften Argumenten versehen. Vor allem ihretwegen habe ich mich natürlich gefragt, war es ein Fehler, in den Nachrichten zu gendern? Sollte ich besser wieder damit aufhören, wenn so viele ZuschauerInnen dagegen Sturm laufen? Habe ich das Recht, gegen den Widerstand der GebührenzahlerInnen meinen Sprachgebrauch so zu ändern, wie ich ihn für richtig halte? Oder habe ich vielleicht sogar die Pflicht dazu? Haben sich die GenderkritikerInnen je gefragt, wie ihre Entscheidung nicht zu gendern von vielen Frauen und Queeren empfunden wird? Zählen deren Empfindungen nichts? Sollen die sich gefälligst an die seit Jahrhunderten geltenden Gepflogenheiten halten und nicht so ein Gewese um ihr Anderssein machen? Wer kann von mir mit welchem Recht verlangen, den immer nur Mitgemeinten das generische Maskulinum zwangsweise zu verabreichen? Ein paar Wochen lang waren die Reaktionen auf mein Gendern tägliches Thema beim Abendessen mit meinem Mann, bis er schließlich sagte, wenn das die Leute dermaßen auffühlt, dann musst du ihnen begründen, warum du das tust. Das Thema birgt Stoff für ein ganzes Buch, also schreib es, wirst ja bald Zeit haben dafür. Damit wissen Sie nun, wie es zu diesem Buch gekommen ist. Aber ich sagte es schon, es geht darin nicht nur ums Gendern, auch nicht nur um Wörter, sondern um politische und gesellschaftliche Konflikte und den sprachlichen Umgang damit. Und damit war das Jahr 2021 genau das Richtige. Da war in Deutschland nämlich ein neues Phänomen zu beobachten, das die Gemüter erregte, der öffentliche Entschuldigungsreigen. Den Anfang machte Annalena Baerbock. Die entschuldigte sich öffentlich dafür, dass sie unbedacht das N-Wort reproduziert hatte. Eine andere Grünen-Politikerin, Bettina Jarasch, Bürgermeisterin in Berlin, hatte auf eine Frage nach ihren Berufswünschen als Kind lachend geantwortet, Indianerhäuptling, und wurde gerüffelt. Tags darauf entschuldigte sie sich für die unreflektierte Wortwahl und die unreflektierten Kindheitserinnerungen. Die RTL-Moderatorin Katja Burkhardt wiederum hatte in einer Live-Sendung das Wort Zigeunerleben verwendet. Erst kam der Rüffel, dann die Entschuldigung. Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann hatte den Ex-Nationalspieler Dennis Aogo als Quotenschwarzen bezeichnet. Als er sich bei Aogo entschuldigte, hatte Lehmann schon seinen Job im Aufsichtsrat von Hertha BSC Berlin verloren und die Sender Sky und Sport 1 verkündeten, Lehmann nicht mehr als Studiogast haben zu wollen. Kaum hatte sich Lehmann entschuldigt und war gefeuert worden, musste sich Aogo entschuldigen und ließ seinen Expertenjob ruhen, noch bevor man ihn feuern konnte. Es war herausgekommen, dass er seinerseits Juden beleidigt hatte und obendrein noch Sinti und Roma. In der WDR-Talkshow Die letzte Instanz hatten sich fünf Weiße die Frage vorgelegt, warum man eigentlich Zigeunersoße und Mohrenkopf nicht mehr sagen dürfen soll. Ihnen fielen keine Gründe ein. Also entschieden sie, quasi letztinstanzlich, die Zigeunersoße kann bleiben, der Mohrenkopf auch und Gender ist sowieso Gaga. Danach tobte ein Shitstorm und nicht nur die geladenen Talkgäste, sondern auch die WDR-Verantwortlichen entschuldigten sich. Zu diesem Entschuldigungsreigen kamen hochemotional geführte Debatten über die Umbenennung von Mohrenstraßen, Mohrenapotheken und Gasthäusern, die zu Mohren heißen. Viele fragen, hätte die Grünen-Politikerin etwa Indigenenhäuptling sagen sollen? Und ist es noch verhältnismäßig, wenn Jens Lehmann wegen eines einzigen Wortes alle seine Jobs verliert? Die Mehrheitsgesellschaft reagierte inzwischen aggressiv, abwehrbereit bis verständnislos, hat aber immerhin gelernt, dass das N-Wort neuerdings verpönt ist und das Z-Wort auch. Daraus hätte sich ein Lernprozess entwickeln können, wenn damals nicht Putin die Ukraine überfallen hätte. Denn ab da hatten wir tatsächlich andere Sorgen und die werden wir auch in den nächsten Jahren noch haben. Deshalb, so fürchte ich, dürften die Lektionen, die uns in den letzten Jahren erteilt worden sind, bald wieder vergessen werden. Zum Beispiel im Buch von Alice Hasters, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Darin wurde uns nicht nur erklärt, warum das N-Wort ein No-Go ist, sondern dass Schwarz jetzt immer groß und Weiß immer klein geschrieben wird und ein bestimmtes Kürzel ab sofort als State of the Art zu gelten hat. BIPOC steht für Black Indigenous People of Color. Früher sagte man Farbige. Das ist auch schon lange verpönt. Jetzt sagt man etwas Ähnliches, das aber nicht verpönt ist, nämlich People of Color, POC. Was ist an POC besser als an Farbige? Ganz einfach, es ist der selbstgewählte Begriff, keine Fremdzuschreibung durch Weiße. Aber warum außerdem noch Black und Indigenous, also Schwarz und Indigen? Weil andere Geschichten, andere Rassismuserfahrungen. Aber das eigentlich Neue daran ist, dass das Kürzel BIPOC nicht mehr die Hautfarbe bezeichnen soll oder die Ethnie, sondern die Erfahrungen mit Rassismus. Es ist also kompliziert. Und es wird noch komplizierter dadurch, dass die Situation in Europa eine etwas andere ist als die in den USA. Bei uns geht es um die Menschen, die früher mal die Ausländer waren, sich dann zu Menschen mit Migrationshintergrund emporgearbeitet haben, heute in dritter oder vierter Generation in Deutschland leben und sich fragen, wie viele Generationen es wohl noch dauert, bis sie als Deutsche gelten. BIPOC, das ist noch nicht alles. Es fehlen noch Lesben, Schwule, Transsexuelle, Queere, Intersexuelle, Asexuelle und eine nicht genau bestimmte Zahl weiterer Geschlechter, die sich unter dem Kürzel LGBTQIA+ wiederfinden. Und damit wird es nun dem normalen Deutschen, also dem alten, weißen, heterosexuellen Mann, der sich bis vor kurzem für die Norm gehalten hat, endgültig zu bunt. Er reagiert mit aggressiver Abwehr, flüchtet sich in Ressentiments und Klischees, wählt aus Protest die AfD und ist für den identitätspolitischen Diskurs verloren. Habt ihr sie noch alle? Gibt's keine anderen Probleme? Lauten seine ständig wiederkehrenden Fragen. Darf man denn in Deutschland nicht mehr reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist? Muss man jetzt vor der Verwendung irgendeines normalen Wortes immer erst bei der Sprachpolizei anrufen? Und es ist nicht nur der AfD-Wähler, der so redet und fragt, es ist auch die Ingenieurin, der Handwerker, der Pfleger, die Ärztin. Auch sie tun sich mitunter schwer damit, haben in ihrem Alltag andere Sorgen und fragen sich, warum sie sich überhaupt damit auseinandersetzen sollen. Es ist noch nicht allen Deutschen wirklich bewusst, dass Deutschland schon längst nicht mehr das relativ homogene Land der 70er Jahre ist, sondern eine multiethnische, multikulturelle, multireligiöse, multigeschlechtliche Gesellschaft. So eine Gesellschaft ist anstrengend. Nicht immer ist es nur Dummheit und Bosheit, die aus manchem Hasskommentar spricht, sondern oft auch Angst und Überforderung. Die einzige Möglichkeit, die Angst loszuwerden, besteht darin, die Konflikte zu benennen und zu versuchen, sie offen und fair auszutragen, wahrhaftig, aber in versöhnlicher Absicht. Das haben wir mit unserem Buch versucht. Einen Eindruck davon will ich Ihnen am Beispiel der schon gerade erwähnten WDR-Talkshow Die letzte Instanz vermitteln. Am 30. November 2020 hatte der WDR die Sendung zuerst ausgestrahlt. Da blieb noch alles ruhig. Am 29. Januar 2021 wurde die Sendung wiederholt und nun war die Aufregung groß. Innerhalb von 8 Wochen ist ein Thema, das bis Ende 2020 offenbar noch keines war, plötzlich eins geworden und wird es noch lange bleiben. Rassismus. Das Thema der Talkshow Die letzte Instanz hatte gelautet, das Ende der Zigeunersoße, ist das ein notwendiger Schritt? Und diese Instanz hatte befunden, nein, dieser Schritt sei nicht notwendig, schon die Frage sei im Grunde überflüssig. Die Instanz setzte sich zusammen aus dem weißen Autor und Moderator Micky Beisenherz, dem weißen Entertainer Thomas Gottschalk, der weißen Schauspielerin Janine Kunze, dem weißen Schlagersänger Jürgen Milski und dem weißen Moderator Steffen Halaschka. Der las zu Beginn eine Stellungnahme des Zentralrats der Sinti und Roma vor, in der es heißt, Zigeuner ist eine von Klischees überlagerte Fremdbezeichnung der Mehrheitsgesellschaft, die von den meisten Angehörigen der Minderheit abgelehnt wird. Halaschka hatte noch nicht mit dem Lesen begonnen, als Gottschalk, Kunze und Milski beim bloßen Wort Zentralrat schon ärgerlich erregt die Köpfe schüttelten, die Augen verdrehten und mit abwehrenden Handbewegungen bekundeten, ja, ja, klar, hör mir doch mit diesem Zentralrat auf. Halaschka aber ließ sich nicht beirren, las den Text zu Ende und fragte in die Runde, haben die kein Recht, selber zu entscheiden, wie sie genannt werden wollen? Während er noch fragte, hob Janine Kunze schon aufgeregt den Finger und gab mit vielen Worten zu verstehen, dass sie die ganze Diskussion für Quatsch hält. Sie habe viele afroamerikanische Freunde, die sich noch nie in ihrem Leben beleidigt gefühlt hätten, nur weil einer sagt, kann ich mal einen Mohrenkopf essen. So wuchs gleich zu Beginn zusammen, was nicht zusammengehört, Zigeunersoße und Mohrenkopf. Auch Milski erzählte von seinen Freunden, den Ausländern. Die machen sich überhaupt keine Gedanken darüber, die lachen das weg. Schließlich Gottschalk, weil es eben auch krampfig wird. Wenn ich heute mit einer Frau essen gehe, muss ich ja schon sagen, gib mir mal bitte die Salzstreuerin rüber. Da war der Dreiklang vollendet. Zigeuner, Moor und Gendergaga. Die Wiederholung der Sendung Ende Januar 2021 löste ein Twitter-Gewitter und einen Shitstorm gegen die Sendung und gegen den WDR aus und führte bei den Verantwortlichen zu einer plötzlichen Erkenntnis. Es wäre vielleicht keine schlechte Idee gewesen, das Thema Mohrenkopf mit Zigeunersoße nicht nur von Weißen, sondern auch mit einem Sinto oder einer Romni zu erörtern. Und die Frage des Mohrenkopfs vielleicht mit einer Person of Color. Die Sendung wäre vermutlich ziemlich anders verlaufen. 2 Tage später entschuldigte sich Moderator Halaschka auf Facebook. Er habe zwar manchmal in die Diskussion eingegriffen, aber, Zitat, nicht immer entschlossen genug. Mickey Beisenherz twitterte, eine Sendung, in der vier Kartoffeln sitzen und mittels Karten über Rassismus abstimmen, hat ein Problem. Und auch meine Rolle in der Show war keine gute. Ganz klar mein Fehler, sorry. Janine Kunze schrieb auf Instagram, mir ist klar geworden, dass ich Menschen, insbesondere die der Sinti- und Roma-Community, mit meinen unbedachten Äußerungen zutiefst verletzt habe. Ich werde künftig meine Wortwahl überdenken. Mein Wunsch ist es, dass wir voneinander lernen. Thomas Gottschalk ließ sich Zeit. Dann kam er mit einer Entschuldigung, der man anmerkte, dass er die Zeit zum Nachdenken genutzt hatte. Seine Einsicht kann man im Grunde als endgültiges Statement zum N- und Z-Wort in Stein meißeln. Gottschalk schrieb also, gerade musste ich lernen, dass man Menschen auch dadurch enttäuschen kann, dass man sie nicht versteht. Man kann sich auch nicht damit herausreden, dass man eine andere Sprache spricht, zu der Vokabeln gehören, die in der eigenen Wahrnehmung weder etwas mit Diskriminierung noch mit Rassismus zu tun haben. Was das Z-Wort aus der letzten Instanz betrifft, habe ich für einen Ausdruck grünes Licht gegeben, dem ich in Zukunft die rote Karte zeigen werde. Und ich verspreche, das unselige Wort nie mehr zu benutzen. Zitat Ende. Überhaupt werde er gewisse Begriffe nicht mehr benutzen, aber nicht, weil es die Political Correctness verbiete, sondern, so Gottschalk wörtlich wieder, weil einem Menschen mit meiner Eloquenz unzählige Worte zur Verfügung stehen, die weder missverständlich sind, noch aus einer Denkschule kommen, die ausgedacht hat. Es gäbe Momente, da müsse man einfach zur Kenntnis nehmen, dass es so, wie es immer ging, eben nicht mehr gehe, weil Menschen sich verletzt fühlen, die man nicht verletzen will. Eigentlich hätten in Deutschland danach die Glocken läuten müssen, denn wie steht geschrieben bei Lukas 15, Vers 7, über einen reuigen Sünder herrscht im Himmel mehr Freude als über 99 Gerechte. Es gab noch eine andere große Erregung im Jahr 2021, über die weltweit debattiert wurde. Auch ihr Anfang liegt im Januar 2021. Das war die Amtseinführung des US-Präsidenten Joe Biden. Die Gefahr eines Putsches durch Wahlverlierer Donald Trump war endgültig gebannt. Die Welt atmete auf und ließ sich verzaubern von einer 22-jährigen Dichterin im sonnengelben Mantel, die ihre Haare mit einem roten Haarreif nach hinten gebunden hatte, Amanda Gorman, die junge schwarze Poetin. Selbstbewusst, einprägsam und zu Herzen gehend trug sie ein Gedicht vor. Wenige Wochen später wurde dieses Gedicht in Europa zum Gegenstand eines hochemotional geführten Streits um die Frage, dürfen Texte von Schwarzen jetzt nur noch von Schwarzen übersetzt werden? Anlass der Frage war die Entscheidung des holländischen Verlags Meulenhof, Gormans Gedicht von der weißen Autorin Mareike Reinefeld ins Niederländische übersetzen zu lassen. Amanda Gorman war mit dieser Wahl einverstanden und Reinefeld glücklich mit dem Auftrag. Bis zum 25. Februar 2021. An jenem Tag erschien in der holländischen Zeitung Volkskrant ein Artikel mit der Überschrift eine weiße Übersetzerin für das Gedicht von Amanda Gorman, unbegreiflich. Daraufhin gab Reinefeld ihren Auftrag zurück. Das und der Artikel im Volkskrant erregten dann weltweit Aufsehen und provozierten die Frage, ob Texte von Schwarzen jetzt nur noch von Schwarzen übersetzt werden dürften. Und da man schon einmal dabei war, so zu fragen, konnte man natürlich gleich weiterfragen, wo das endet. Wäre es dann nicht konsequent, dass Schriftstellerinnen nur noch von Frauen übersetzt werden? Oder dass schwarze Politiker nicht mehr von weißen Reportern interviewt werden dürfen, etc. Die Aufregung wurde immer größer, bis die Übersetzerin Miriam Mandelkow die Absurdität dieser Diskussion mit der Frage auf den Punkt brachte, darf Shakespeare jetzt nur noch von Zeitgenossen übersetzt werden? Warum war die Diskussion absurd? Weil überhaupt niemand gefordert hatte, dass Texte von Schwarzen nur noch von Schwarzen übersetzt werden sollen. Es hatte auch niemand gefordert, dass Reinefeld ihren Auftrag zurückgeben sollte. Gar nichts war gefordert worden. nur angemerkt, und zwar von der schwarzen Journalistin Janice Doyle. Die hatte im Volkskrant kritisiert, dass eine Chance verspielt worden war, mehr nicht. Die Chance nämlich, mit der Wahl einer schwarzen Übersetzerin ein Zeichen zu setzen, das besagt hätte, wir wissen, dass es viele gute schwarze ÜbersetzerInnen gibt, die aber selten eine Chance bekommen, zu beweisen, was sie können. Daher nehmen wir nun ganz bewusst für dieses Gorman-Gedicht, nehmen wir dieses Gorman-Gedicht zum Anlass, es von einer Schwarzen übersetzen zu lassen und geloben Besserung für die Zukunft. Man hätte sich die ganze Aufregung also sparen können. Oder nicht? Vielleicht war es gut, dass es sie gegeben hat, weil dadurch eine Diskussion in Gang gekommen ist, in der man lernen und erleben kann, dass gerade etwas Neues passiert auf der Welt. Dem alten, weißen, heterosexuellen Normalmann wird jetzt die Brille abgenommen, von der er gar nicht wusste, dass er sie aufhat. Daher hat er ein Leben lang gedacht, die Welt sei objektiv so, wie er sie sehe. Und so müsste sie daher auch von allen anderen gesehen werden. Dieses Denken, dass die Welt tatsächlich so sei, wie sie durch die weiße, scheinbar neutrale Brille zu sehen ist, das hört jetzt auf. Jetzt werden uns allen ganz verschiedene Brillen aufgesetzt und wir staunen, wie verschieden diese eine Welt durch die vielen Brillen auf einmal aussieht. Diese Erweiterung des Horizonts nennt man Bildung. Warum passiert das alles und warum gerade jetzt? Das Jahr 2021 war das Jahr eines Entschuldigungsreigens. Das Jahr davor, 2020, war das Jahr des Denkmalsturzes. Kein geringerer als Christoph Kolumbus, seit 500 Jahren auf ehernen Sockeln stehend als Entdecker der neuen Welt, wurde in verschiedenen Städten der Welt von eben diesen Sockeln geholt. Dasselbe widerfuhr den Statuen britischer Sklavenhändler. Wurden durch MeToo, Hashtag MeToo, einzelne Machos, Machtmissbraucher und Sexualstraftäter von ihrer persönlichen Vergangenheit eingeholt, so ist es jetzt der ganze westliche Kulturkreis, dem Ähnliches mit seiner 500-jährigen Geschichte widerfährt. Hier wird jetzt der gesamten sogenannten westlichen Wertegemeinschaft eine weitere neue Brille aufgesetzt. Diejenigen, die Kolumbus noch immer wie seit 500 Jahren schon als Helden und Entdecker Amerikas feiern, müssen sich jetzt von Indigenen fragen lassen, habt ihr euch schon einmal überlegt, wie wir uns fühlen, wenn ihr feiert? Seid ihr auch nur einmal, ein einziges Mal von dem Gedanken gestreift worden, dass unsere Vorfahren diese Entdeckung Amerikas vielleicht nicht als ganz so toll erlebt haben? Und ist euch schon einmal die Idee gekommen, dass ein nicht geringer Teil eures Reichtums aus dem geraubten Land unserer Vorfahren und den Bergen von Knochen der von euch ausgebeuteten Sklaven gewachsen ist? Das größte Geschichtsbewusstsein hatten dabei die AktivistInnen von Baltimore mit der Wahl des Datums für ihre Aktion bewiesen. Die Kolumbus-Statue dort fiel am 4. Juli, dem patriotischsten Tag in den USA, dem Independence Day. An diesem Unabhängigkeitstag feiert die US-Nation mit viel Pomp und Gloria ihre Gründung im Jahr 1776 und die damit verbundene Geburtsurkunde, in die der folgende Satz gemeißelt wurde. Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen worden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden, worunter sind Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit. Zum Zeitpunkt jener feierlichen Proklamation am 4. Juli 1776 hatten die hauptsächlich europäischen Einwanderer den 5 bis 7 Millionen indigenen Ureinwohnern schon fast das gesamte Land gestohlen, sie massakriert, ermordet, vertrieben, marginalisiert, ihre Büffelherden totgeschossen, ihnen die Lebensgrundlagen geraubt, sie mit ihren Krankheiten verseucht und alkoholabhängig gemacht. Verrat an den eigenen Werten haben nicht nur die USA begangen, sondern alle Staaten, die sich heute als westliche Wertegemeinschaft bezeichnen. Was die ehemaligen Kolonialmächte einst in Afrika, Asien, Australien und Lateinamerika angerichtet haben, waren Menschheitsverbrechen. Und das große Paradox ist, dass diese Verbrechen von jenen verübt wurden, die sich als Erfinder von Aufklärung und Humanität rühmten. Die Gleichheit aller Menschen wurde in ganz Europa proklamiert und zugleich wurden die von den Europäern Kolonisierten und Ausgebeuteten davon ausgeschlossen, übrigens auch die Frauen. Gleich waren nur die weißen Männer. Dagegen rebellieren jetzt die Schwarzen und die Indigenen, die People of Color und die MigrantInnen, die Sinti und Roma und die schwarzen Frauen, an denen der weiße Feminismus vorbeigezogen ist. Die alten Hüter der alten weißen Wahrheit reagieren verschreckt und alarmiert und deuten die Angriffe auf ihre Sicht als Spaltung, Prangerkultur, Mob-Reflexe, Irrsinn, Sektierertum, gar als Zerstörung der Demokratie. Das sieht so aus, weil da viele Kleingrüppchen getrennt marschieren. Aber das täuscht, denn tatsächlich marschieren sie ja in die gleiche Richtung, ins selbe Ziel. Wirkliche Gleichheit für wirklich alle. Erst dann, wenn dieses Ziel erreicht ist, werden Identitäten keine Rolle mehr spielen. Zum Schluss will ich noch im Schnelldurchgang auf zwei Einwände eingehen, wie immer kommen bei diesem Thema. Ein Einwand, der vor allem beim Gendern immer wieder kommt, lautet, man könne doch nicht von oben herab verordnen, wie jemand zu sprechen habe. Sprache verändere sich doch auf natürlichem Wege. Daher soll man ihr nicht aufgrund ideologischer Motive durch künstliche Eingriffe in die Quere kommen. Dazu wäre als erstes zu sagen, Sprache war noch nie etwas Natürliches, sondern ist seit Beginn der Menschwerdung etwas Kulturelles, das wir beständig weiterentwickeln. Diese Entwicklung wird nicht von irgendwelchen Naturgesetzen angetrieben, sondern von einem Bewusstseins- und Zivilisationsprozess. Sprache kommt nicht aus der Natur, sondern aus unseren Köpfen. Sprachänderungen sind also wechselseitige Folgen von Bewusstseinsänderungen. Dass wir heute nicht mehr Krüppel sagen, sondern Mensch mit Behinderung, ist nichts natürlich Gewachsenes, sondern das Ergebnis eines Reflexionsprozesses, angestoßen meist von den Betroffenen selbst, die uns auf die Sprünge helfen, indem sie uns sagen, den Begriff Krüppel empfinden wir als beleidigend und auch Behinderter gefällt uns nicht, weil er uns auf ein einziges Merkmal reduziert. Deshalb also Menschen mit Behinderung. Aus der Irrenanstalt wurde die psychiatrische Klinik und aus dem Irren der psychisch Kranke. Aus dem Zuchthaus wurde Gefängnis und in der Amtssprache die Justizvollzugsanstalt. Das Wort Fräulein haben wir längst schon ganz gestrichen. Nichts davon hat sich von selbst quasi auf natürlichem Weg ergeben. Darüber ist diskutiert worden. Meistens musste darum gekämpft werden. Am Ende gab es neue Wörter. Wir werden also sprachlich zunehmend sensibler, bewusster und reflektierter. Aber nicht alle. Es gab schon immer die, die es vorziehen, zu pöbeln, zu beleidigen, zu hetzen und sich der Gossensprache zu bedienen. Das war schon immer so und das wird so bleiben. Und seit es die sozialen Medien gibt, hat sich das noch verstärkt. Mit dem letzten, gern genommenen Einwand will ich den Bogen zum Beginn meines Vortrags schlagen. Er lautete, und sonst keine weiteren Sorgen, nebenan ist Krieg und hier sollen wir über das Gendern sprechen. Ja, in der Tat haben wir immer ganz andere Sorgen als die Sorge ums politisch korrekte Wort. Gerade jetzt haben wir ganz andere Sorgen. Aber die meisten dieser Sorgen haben oft mit einem Wort begonnen, und zwar lange bevor eine Sorge akut wurde. Dieser Zusammenhang fällt meistens nicht auf, weil zwischen dem Wort und der Wirklichkeit, die sich daraus ergibt, in der Regel viel Zeit vergeht. Ein schlichter alter Fünfzeiler bringt genau das auf den Punkt. Der Spruch geht so: Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Am Anfang stehen also bloße Gedanken. Daraus werden Worte, Handlungen und zuletzt Schicksale, individuelle und kollektive. Was und wie jemand denkt und spricht, beeinflusst sein Schicksal. Was und wie in Völkern gedacht und gesprochen wird, beeinflusst deren Schicksal. Das ganze 19. Jahrhundert in Deutschland stand unter dem Einfluss von militaristischen, nationalistischen, antisemitischen Worten und Reden. Sie führten im 20. Jahrhundert zu zwei Weltkriegen und in den Holocaust. Heute klingen uns die Worte im Ohr, die den Überfällen auf die Flüchtlingsheime vorausgegangen sind oder dem Mord an Walter Lübcke, dem Anschlag auf die Synagoge in Halle, den Morden in Hanau, den NSU-Morden. Jahrelang in die Welt gesprochene Hassworte, Drohworte, Mordaufrufe manifestieren sich irgendwann zuverlässig in einem Verbrechen. Andere Worte wiederum, wie etwa Worte der Aufklärung, der Humanität und der Vernunft, führten in die Demokratie, in Rechtsstaatlichkeit, Bildung für alle und in den Sozialstaat. Darum muss man einfach sagen, Worte können Weltverschlechterungsanbahner sein, aber genauso gut Weltverbesserungsanbahner, je nachdem, welches Wort man bevorzugt. In diesen Tagen wurde mir wieder bewusst, wie berechtigt das Sternchen oder der Doppelpunkt oder das Binnen-E, egal was, ist, denn es ist das gewaltfreie Zeichen einer demokratischen Zivilgesellschaft, auch gegen jene Barbaren, die Allahu Akbar rufen, während sie Frauen vergewaltigen und töten. Es ist generell eine Ansage an Männer wie Putin, Xi, Erdogan und die anderen herrschsüchtigen Diktatoren und Warlords dieser Welt, auch an die Trumpisten, an Rechtsradikale und religiöse Fanatiker. Bei aller Verschiedenheit haben diese alten Männer nämlich eines gemeinsam: Frauenverachtung, Misogynie, Sexismus, Homophobie, Transfeindlichkeit. Darum sind für mich das Gendersternchen und die sprachliche Rücksicht auf Minderheiten keine Marotte und auch nicht Gaga, sondern Zeichen einer demokratischen Zivilgesellschaft. Es ist nämlich tatsächlich nicht egal, wie wir sprechen, welche Worte wir wählen und welche wir vermeiden oder gar ächten. Die einen führen in friedliche demokratische Zivilgesellschaften, die anderen in den Krieg und in den Tod. Und dann ist es immer schon zu spät für die richtigen Worte. Vielen Dank.